So, das Gehirn ist mit Sauerstoff und Kaffee versorgt oder Ähnlichem. Dann kommen wir zum zweiten Teil. Folgerungen für das Lesen der Bibel und die Arbeit mit ihr. Ich erinnere noch einmal, der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis. Wir nennen die Bibel Heilige Schrift. Heilig heißt auf Deutsch ganz anders als alles andere, könnt ihr euch mal merken. Gott ist ganz anders als alles andere, deswegen ist er heilig. Wenn die Bibel ein besonderes Buch ist, also ganz anders als alle anderen Bücher, dann bekomme ich Zugang zu ihr auch nur auf besonderen Wegen. Und wenn die Bibel ein einzigartiges Buch ist, braucht es einzigartige, dem Buch angemessene Methoden. Und ich sage dazu, die Bibel ist ein transzendentes Buch. Transzendenz heißt, es geht über unsere Wirklichkeit hinaus. Es ist was Höheres drin, weist über unsere menschliche Raum-Zeit-Dimension hinaus. Wenn das so ist, dann braucht es Methoden, die auch für diese Transzendenz, also für das, was über Raum und Zeit nach unserem Verständnis hinausgeht, offen ist. Und dazu im Folgenden ein paar Punkte, die mir wichtig sind. Ich habe versucht, das ein bisschen zu sortieren, dass wir das ernst nehmen, dass die Bibel Gottes Wort im Menschenwort ist. 100% Gottes Wort und 100% Menschenwort. Das nächste, die Bibel als Gottes Wort ehren. Dazu gehört für mich als erstes ganz schlicht betend lesen. Wenn Gott Gott ist, also viel, viel höher als wir, dann ist die einzig angemessene Haltung ihm gegenüber Anbetung. Wir können nur vor ihm niederfallen und sagen, du bist groß, ich bin kleiner als du. Deshalb sage ich, eine Theologie, die nicht aus der Anbetung kommt und zur Anbetung führt, führt in die Irre. Ich sage das nochmal, eine Theologie, die nicht aus der Anbetung kommt und in die Anbetung führt, führt in die Irre. Und wir haben eine Menge von diesen irren Dingen. Oder ein Theologe schrieb mal, für mich ist es ein Kriterium meiner Bibelauslegung, ob ich daraus ein Gebet formulieren kann. Also Gott will sich ja in der Bibel uns mitteilen, er will mit uns ins Gespräch kommen. Und Gespräch gibt es nur, wenn beide reden. Und deshalb ist es gut, die Bibel betend zu lesen, dass ich vielleicht so beginne, Herr, zeig mir bitte, was du mir jetzt sagen willst. Und dass ich vielleicht auch das, was ich lese, im Augenblick auch mit Gott wieder bespreche und sage, wie ist denn das? Und also mit ihm im Gespräch bin dabei. Das ist die fruchtbarste Art, wie man Bibel lesen kann. Also es lohnt sich, vor dem Bibellesen zu beten und es lohnt sich noch mehr, während des Bibellesens zu beten und mit Gott im Gespräch zu sein, das mit ihm bewegen, was da steht, wie im Dialog sein. Jetzt habe ich hier einen schwierigen Punkt, Hermeneutik der Demut. Ihr kennt den Hermesversand. Der hat seinen Namen von Hermes, das war so eine Art Götterbote. Der hat in der griechischen Mythologie zwischen Göttlichem und Menschlichem vermittelt. Hat deshalb als Symbol so geflügelte Sandalen und so einen komischen Stab da. Den Heroldsstab. Ein Herold ist einer, der verkündet, aber der nicht selber erfindet, sondern das weitergibt, was sein Chef ihm aufgetragen hat. Auch das Wort für Verkündigung der Bibel, also Luther sagte dauernd Predigen, das war sein Lieblingswort. In der Regel steht dort entweder Kerusin, das ist als Herold verkündigen. Das heißt, ich habe nicht selber mir was überlegt, was ich jetzt bringe, sondern ich richte aus, was mein König gesagt hat. Ich bin Regierungssprecher. Ich rede im Auftrag. Das ist Verkündigung. So, und der Herold vermittelt also, oder hier der Hermes hat in der griechischen Mythologie zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen vermittelt und die Hermeneutik ist die Lehre vom Verstehen, die zwischen dem Text und dem Lesenden vermitteln will. Das nennt man Hermeneutik. Müsst ihr euch nicht merken unbedingt, aber die Theologen, denen ist das wichtig. Die Bibel als Wort Gottes Lesen kann man eigentlich nur in einer Haltung der Demut und des Respektes. Und Demut heißt, ich erkenne an, dass Gott Gott ist und ich nur ein Mensch bin. Gott gibt und ich empfange. Nicht ich habe die Bibel zu kritisieren, sondern die Bibel darf und wird mich kritisieren. So rum geht es. Ich habe mich nicht über die Heilige Schrift zu stellen, sondern darunter. Ist auch sonst eine gute Haltung. Die Engländer haben es ja besser, wenn die verstehen, sagen die understand. Das heißt, unterstehen, drunter stehen und so verstehen. Understand. Ja, Bibel, understanding the Bible. Drunter stehen. Also wenn die Bibel die Urkunde von der Offenbarung Gottes ist, dann braucht es auf unserer Seite Offenheit und Empfangsbereitschaft, damit Gottes Wort einen Landeplatz findet. Und ich denke, hier müssen wir etwas verstehen. Im 1. Mose sagt Gott, macht euch die Erde untertan und herrscht. Das ist das, wie die Wissenschaft vorgeht. Die packt zu, die nimmt auseinander, die seziert, habt ihr vielleicht im Bio manchmal gemacht, und sortiert. Weil ich das, was mir unterlegen ist, die Gegenstände der Welt, was ich erkennen kann, kann ich, da beuge ich mich drüber und nehme das auseinander und will ich mir aneignen, das will ich beherrschen und deshalb kann und muss ich damit so umgehen. Die wissenschaftliche Methode ist, ich nehme auseinander und die eigentliche wissenschaftliche Methode ist der Zweifel. Ich frage immer wieder an, ist das wirklich so, wie ich es verstehe oder ist es ganz anders? Und eine Weile denke ich, es ist so und irgendwann kommt die Wissenschaft von heute verwaltet dann nur die Irrtümer von morgen. Ja, irgendwann kommt man weiter. Also man dachte ganz lang, die Schilddrüse braucht man eigentlich nicht. Kann weg, wird manchmal bloß hässlich dick und so. War Stand der Wissenschaft, noch vor 100 Jahren oder so. Irgendwann merkt man, hat man weiter geforscht, weil man sich mit dem Ergebnis nicht zufrieden gegeben hat, die ist für nicht gut. Und irgendwann hat man entdeckt, ist für ganz vieles wichtig. Und der ganze Hormonhaushalt, alles wird das Ding gesteuert, die braucht man unbedingt. Versteht ihr das? Also man zweifelt immer wieder an, man packt das Ding, man beugt sich drüber, nimmt es auseinander, untersucht nach allen. Um es beherrschen zu können. Das ist Wissenschaft. Und dort ist es richtig so. Deswegen sagt Gott, macht euch die Erde untertan. Untersucht das, nehmt das auseinander. Aber ich denke, dass das der Bibel nicht angemessen ist. Ich kann sie nicht beherrschen und meistern. Sie will mich beherrschen und meistern. Das ist ein Unterschied. Ich darf mich ja öffnen. Ich darf empfangen, ich darf genau hören, ich darf ganz genau schauen, was steht denn da, was ist denn gemeint, ich will es rauskriegen. Und dann kann ich mit allen Fähigkeiten, die mein Verstand hat, das nachbuchstabieren, was Gott dort gesagt hat, um zu erfassen und zu verstehen versuchen, was sie sagt. Aber das ist was anderes, als mich drüber stellen und sie kritisieren und auseinander zu pflücken. Aber ich schaue ganz genau hin und untersuche, ja. Also, Hermeneutik, der Demut meine ich, eine Demut, die Gott Gott sein lässt. Dazu gehört auch Folgendes. Ein Slogan der Kirche war einmal, die Bibel, das große Buch für Menschen. Das ist richtig, aber auch falsch. Zumindest ergänzungsbedürftig. Denn der Mensch ist nicht Mitte der Bibel. Gott ist Mitte der Bibel. Und der Mensch ist nicht Maßstab aller Dinge, wie es der Humanismus lehrt, sondern Gott ist der Maßstab aller Dinge. Das ist ein Unterschied. Das ist manchmal das Gegenteil voneinander. Und wenn ich die Bibel in einer humanistischen Gesinnung lese, also mit der Denkvoraussetzung, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist, und vielleicht noch der heutige Mensch mit seinen heutigen Ansichten, dann werde ich an einigen Aussagen und Anweisungen und Maßstäben der Bibel scheitern. Beziehungsweise ich werde das ablehnen und kritisieren. Manches passt überhaupt erst oder manches kann ich erst dann stehen lassen, wenn ich anerkenne, dass Gott Gott ist und dass er das Maß aller Dinge ist. Anders komme ich dort nicht weiter. Oder ich lehne es eben ab. Kann ich machen. Die Bibel hält das aus. Wenn der Maßstab Gott ist, dann kann es sein und wird es sein, dass ich in bestimmten Dingen umdenken muss. Ein wichtiges Wort der Bibel ist im Griechischen Metanoia, umdenken oder auf anderen Wegen denken, mein Denken ändern. Luther hat das mit Buße übersetzt. Versteht das keiner mehr? Denkt, man muss sich Strafe zahlen. Meint Änderung der Denkrichtung, Änderung der Gesinnung, Änderung der Lebensrichtung. Und am Ende, wenn ihr Bibel lest, gibt es nur eine Alternative. Entweder ich ändere mein Denken und Leben, oder ich ändere sozusagen die Bibel und erkläre bestimmte Dinge für ungültig und sage, das ist halt nicht mehr. Eins von beiden. Entweder ich ändere mich von Gott her, oder ich ändere die Aussagen der Bibel. Es passt nicht zusammen, weil Gott und Mensch ein Stück getrennt sind. Und die Bibel will ja genau die Brücke schlagen und will, dass unsere Beziehung zu Gott wieder heil wird. Also unter die Bibel stellen, nicht darüber. Das bedeutet immer auch, erstmal tun, was ich verstanden habe. Und wenn ich tue, was ich verstanden habe, dann werde ich immer mehr verstehen, nicht anders. Ob die Dinge, die da stehen, von Gott sind, erkenne ich erst in dem Augenblick, wo ich mich darauf einlasse und es praktiziere. Das hat Jesus mal gesagt. Wenn jemand erkennen will, ob das, was ich sage, von Gott ist, fangt an, es zu praktizieren. Und dann merkt es. Ich komme, ohne dass ich es praktiziere, nicht weiter mit meiner Erkenntnis. Ich muss erstmal anfangen, das, was ich verstanden habe, umzusetzen. Und ihr habt immer genug verstanden, um anzufangen. Wir haben nie alles verstanden, kommen nie an ein Ende, aber genug, um anzufangen. Und wenn ihr das tut, werdet ihr Schritt um Schritt mehr von der Bibel verstehen. Da kann ich auch erstmal beiseite lassen, was ich nicht verstehe. Das ist wie Hähnchen essen oder Fisch. Ich kann die Gräten und Knochen erstmal beiseite lassen. Es gibt hoffentlich genug Fleisch, was ich essen kann. Ja? Das macht nichts. Nehmt erstmal das, was ihr versteht. Fangt damit an, setzt es um. Und ihr kommt weiter und ihr merkt, es ist Gottes Wort. Es bedeutet überhaupt nicht, dass ich mein Denken aufgeben muss. Im Gegenteil. Wenn ich Respekt vor der Bibel habe, dann werde ich auch meinen Verstand sorgfältig einsetzen, um genau zu gucken, was sie sagt. Also dort verbietet sich Schlampigkeit. Es verbietet sich auch eine intellektuelle Schlampigkeit. Und ich bin manchmal sauer, was Leute aus der Bibel rausholen oder so überhaupt ein bisschen zu pfachern, weil sie überhaupt nicht nachgedacht haben, woraus hier steht und was der Zusammenhang ist. Das geht nicht. Entspricht dir nicht. Und es gibt eine Wissenschaftler-Theologie, die das versucht rauszukriegen, nennt sich Exegese. Das heißt, ich will herausfinden, was dort steht. Eigentlich heißt das nichts anderes als genau hinschauen, was steht da. Wenn ich Predigten vorbereite, ihr könnt vieles nachlesen, ich schaue genau nach in den Wörterbüchern, was da gemeint ist. Ich nehme das auseinander und setze es wieder zusammen. Und was steht dort? Worum geht's da? Genau schauen. Aber dabei beachten, der Herr ist Gott, nicht der Verstand. Nicht die Vernunft. Verstand und Vernunft sind nicht so neutral, wie wir denken. Sie sind Gottes Gaben, die dürfen wir nutzen. Aber in geistlichen Sachen buchstabiert der Verstand nach, was Gott sagt. Er schreibt ihm nicht vor, was er sagen soll und wie es klingen muss und was ich denke. Ja, also, es ist ein Nachbuchstabieren, das ist etwas Nachrangiges. Und der Verstand kann Gott nicht vorschreiben, was er sagen und meinen darf. Also wenn die Schrift vom Geist Gottes inspiriert ist, dann hat der Geist tatsächlich Vorrang. Und der Verstand buchstabiert nach. Und er empfängt und buchstabiert nach. Und damit hat er genug zu tun und kann seine Kapazität voll ausschöpfen, kann ich euch versprechen. Der Verstand wird dann nie arbeitslos, wenn ihr Bibel lest. Nie. Und da bin ich beim nächsten unter der Leitung des Heiligen Geistes lesen. Zur Erinnerung. Der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis. Wenn der Gegenstand vom Heiligen Geist inspiriert ist, dann ist die passende Methode, die schon ein alter Knabe genannt hat, der hieß Thomas von Kempen, die Heilige Schrift soll in demselben Geist gelesen werden, in dem sie verfasst worden ist. Eigentlich logisch. Die Heilige Schrift soll in dem Geist gelesen werden, in dem sie verfasst worden ist. Also der Heilige Geist ist dieser vornehmste und beste Leiter und Lehrer der Christen. Entsprechend schrieb Paulus mal, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen. Da ist ein Wissen gemeint, was aus der eigenen Anschauung und Erfahrung kommt. damit wir wissen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir auch nicht von Worten, die menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Wir deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Wir beurteilen und verbinden geistliche Dinge für geistliche Menschen. Wir legen geistliche Dinge für geistliche Menschen aus, vereinigen geistliche Dinge mit geistlicher Sprache. Ich übersetze gerade, was Paulus Griechisch schreibt. Wir vergleichen Geistliches mit gleichem Geistlichem und setzen es entsprechend zusammen. Es braucht diesen Geist Gottes, um das inspirierte Wort Gottes zu verstehen, zu erfassen und auch weiterzusagen. Wir haben dann noch das Thema Heiliger Geist. Ohne den kann ich vielleicht die Fassade eines Hauses sehen, aber ich sehe nicht, was dahinter ist und wer in dem Haus wohnt und worum es eigentlich geht. Ich wiederhole nochmal, die menschlichen Verfasser dieser Schriften sind lange tot. Ich kann die nicht mehr fragen, wie hast du denn das gemeint? Aber Gottes Geist ist sehr lebendig. Er ist anwesend, wenn ich ihn einlade oder zulasse, und er wirkt. Und er kann sozusagen Dolmetscher sein. Und er verbindet auch das damals und heute. Und Gottes Geist überbrückt das, was Lessing einmal den garstigen Graben der Geschichte genannt hat. Ja, es ist so ein altes Buch, wie soll ich das heute überhaupt verstehen? Es ist so lange her. Ich darf mich auch und sollte mich kundig machen, was damals in unserer Geschichte abgegangen ist. Das ist kein Fehler, da versteht man es besser. Ja, das ist okay und das ist auch wieder Aufgabe der Theologie. Aber der Heilige Geist macht die Bibel heute aktuell und kraftvoll und lebendig. Und ist deshalb einzigartig. Und deswegen behaupte ich jetzt mal so, geisterfüllte Gläubige werden diesen garstigen Graben der Geschichte überhaupt nicht empfinden, wenn sie Bibel lesen. Weil Gott zu ihnen spricht, weil das lebendiges Wort ist. Und Rationalisten ohne Gottes Geist werden nicht verstehen, wie man die Bibel so unmittelbar lesen und verstehen kann. Das wird sich ihnen nie erschließen. Das heißt nicht, dass man auch Fehler macht, auch mit dem Geist Gottes. Wir bleiben immer auch fehlbar, ist völlig klar. Und wir lesen immer, auch wenn wir geisterfüllt sind, die Bibel durch einen Filter und durch unsere Erfahrungen und was das prägt, alles mit, das lässt sich nicht vermeiden. Wir werden es selten ganz rein und unvermischt nur mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Da mischt sich immer unseres rein. Das ist unser Erkenntnisstückwerk, sagt mal Paulus. Also wir sehen nie das Ganze, sehen immer nur Ausschnitte. Das ist okay. Das darf so sein. Ich sollte es nur wissen. Und sollte daraus nicht gleich schließen, wenn jemand was anderes daraus erkannt hat, dass es falsch sein muss. Es kann genauso richtig sein, aber er hat ein anderes Stück von der Torte. Und wenn wir die ganzen Stücke zusammensetzen, haben wir vielleicht die ganze Torte, wenn wir Glück haben. Ja? Grundsatz im Judentum ist, dass es für jede Bibelstelle mindestens zwei Auslegungen gibt, wenn nicht mehr. Immer. Ja? Also ich muss mein Verständnis, was ich derzeitig verstehe, nicht mit der Bibel gleichsetzen. Ich sage manchmal, ich verstehe die Bibel im Moment so, dass sie das sagt. Und es kann sein, dass ich später das nochmal anders verstehe oder neu verstehe. Ja, wir sind unterwegs, wir sind nicht vollkommen, trotz aller Geistlichkeit und allem Geist Gottes, haben Stückwerk. Das müssen wir berücksichtigen. Auch das gehört zur Hermeneutik der Demut, dass ich das weiß. Mein Verstehen ist im Augenblick und ist auch begrenzt. Deswegen muss ich anderen die Bibel nicht auf den Kopf knallen und jetzt sagen, das jetzt was aufzwingen, was ich jetzt gerade erkannt habe und was alle anderen genauso sehen und machen müssen. Okay. Ich habe jetzt einen Punkt. Weltbild und Voraussetzungen der Bibel beachten. Wisst ihr, in unseren Breiten herrscht immer noch weithin eine Theologie in der Kirche oder Bibelauslegung, die sich sozusagen am Weltbild der Physik des 19. Jahrhunderts festgemacht hat. Das heißt, ein mechanistisches, geschlossenes Weltbild, wo ich eine innerweltliche Ursache und eine innerweltliche Wirkung habe. Und so erkläre ich alles. Das ist physikalisch längst überholt. Also die redet längst von einem offenen Weltbild und nur Möglichkeiten und nicht diese. Also wenn man das mal macht, Quantenphysik und so, dann merkt ihr das. Aber wenn wir Bibel lesen, selbst die Theologen heute noch, die denken immer nur, ja, innerweltliche Ereignisse haben auch innerweltliche Ursachen, was anderes gibt es ja gar nicht. Historische Ereignisse müssen das auch historisch unmittelbare Ursachen haben, haben sie oft auch, aber es ist eben nicht das Einzige nach der Bibel. Da ist noch was anderes. Und dann geht man so nach dem Analogieprinzip vor. Also es kann damals nur möglich gewesen sein, was heute möglich ist. Ja, die Wissenschaft arbeitet so. Also auch wenn sie Historie untersucht, was heute geht, kann auch damals gegangen sein. Was heute nicht geht, kann auch damals nicht gegangen sein. Analogieprinzip. Ist der Bibel nicht angemessen? Wie gesagt, schon die Physik weiß es inzwischen anders. Aber oft ist die Theologie noch in diesem alten Weltbild gefangen und schließt deshalb übernatürliche Ursachen oder das Eingreifen jenseitiger Mächte oder Wunder per se aus, weil sie sagt, das ist nicht wissenschaftlich, wenn ich das mit einbeziehe. Die Theologie, die ich gelernt habe, historisch-kritische Theologie, der liegt in wissenschaftlicher Atheismus zugrunde. Das heißt, ich erkläre alles so, als ob Gott nicht da wäre. Ich versuche es menschlich zu erklären, nur innerweltlich. Kann man machen. Aber es wird der Bibel nicht gerecht. Es wird der Bibel nicht gerecht, weil die Bibel hat ein offenes Weltbild. Komme ich gleich drauf. Von der ersten bis zur letzten Seite hat die Bibel ein offenes Weltbild. Das heißt, sie unterscheidet, zumindest aus der Sicht des Menschen, zwischen einer sichtbaren und einer unsichtbaren Wirklichkeit. Vor Gott ist dieser Unterschied übrigens gar nicht vorhanden. Das ist nur unsere Erfindung, weil wir Scheuklappen haben, weil wir nur einen Teil sehen. Gott sieht alles, hat alles geschaffen. Für ihn ist das alles eins. Aber wir kriegen nur einen Teil der Wissenschaft, der Wirklichkeit mit, das, was wir sehen, was unsere Sinne erfassen und was die Methoden der Wissenschaft erfassen können. Das nenne ich mal sichtbare Wirklichkeit. Daneben gibt es eine Wirklichkeit, die eine viel höhere Dimension hat, die ewig ist, die noch andere Gesetze kennt und hat als unsere, die uns überlegen ist und auf die wir mit den Methoden der Wissenschaft nicht zugreifen können, weil sie, wie gesagt, die Flächenwesen können nicht oben im Körper da oder unten rumwühlen, haben keinen Zugang. So. Und das müssen wir berücksichtigen. Und wenn ich die Bibel nur innerweltlich erklären will, werde ich an ihr scheitern. Die Bibel sagt, in Gott ist alles geschaffen, das Sichtbare, das Unsichtbare. Wir glauben an einen Gott, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, sichtbare und unsichtbare Welt. So sagt es ein Glaubensbekenntnis. Also, die Bibel geht davon aus, dass Wirklichkeiten, die uns überlegen sind, aus der für uns unsichtbaren Wirklichkeit hier eingreifen können und Dinge auch anstoßen und in Gang setzen oder auch reagieren auf das, was wir Menschen tun. Wenn ich das nicht berücksichtige, werde ich die Bibel nie verstehen. Kleines Beispiel einfach, um es mal praktisch zu machen. Glauben wir, dass Gott tatsächlich alles weiß und auch die Zukunft schon kennt und dass er das Menschen mitteilen kann? Glauben wir an Prophetie, wie es die Bibel schildert? Kann es sein, dass Gott seinen Propheten oder auch Jesus Dinge mitgeteilt hat, die erst später eintreffen? Das wird große Konsequenzen darauf haben, wie wir die Bibel lesen und verstehen. Eine kleine Konsequenz wäre schon die Datierung der biblischen Schriften oder Teile. Wenn es Prophetie nicht gibt, wenn Menschen nicht wirklich wissen können, was später kommt, dann kann das, was in der Bibel geschildert ist, erst dann aufgeschrieben sein, als es passiert ist. Deswegen hat man bei dem Jesaja, der erst mal sagt, dass Israel gefangen wird nach Babylon, das sagt man das Wort Jesaja, ab Kapitel 40 schreibt er plötzlich, dass sie zurückkehren werden. Das sagt die Theologie, das kann nicht Jesaja gewusst haben, das war viel später. Also reden wir von Deutero Jesaja, dem zweiten Jesaja, der so genannt wird, aber natürlich nicht Jesaja war, weil er hat das aufgeschrieben, nachdem Kyros an der Macht war und so weiter. Oder kann Jesus gewusst haben, dass der Tempel zerstört wird? Natürlich nicht, woher soll er das gewusst haben? Das hat man erst aufgeschrieben, als es passiert ist, und dann hat man, weil man Jesus ein frommer Mann sein lassen wollte, ihm das in den Mund gelegt, dass er es gesagt hat. Also müssen die Evangelien erst nach dem Jahr 70 entstanden sein, weil dort ist erst der Tempel zerstört worden. Was aber, wenn Gott den Propheten schon gesagt hat, was, wenn Jesus es wirklich gewusst hat, dann sind sie wahrscheinlich dafür eher entstanden, oder war es doch der eine Jesaja? Versteht ihr das? Also es hat sofort Konsequenzen. Glaube ich, dass es Prophetie gibt oder hat man etwas nur erfunden, weil es an den Propheten steht oder irgendwas? Und die Frage ist ja auch, ob Gott in Christus tatsächlich einmalig gewirkt und gehandelt hat, ob Christus einzigartig ist. Wenn das der Fall ist, wenn Jesus einmalig ist, dann kann ich nicht das Analogieprinzip der Wissenschaft anwenden. Dann kann ich nicht sagen, weil es bei uns keine Jungfrauengeburt gibt, kann es sie bei Jesus auch nicht gegeben haben. Dann kann ich nicht sagen, weil bei uns keiner aufersteht nach 3 Tagen, kann auch Jesus nicht auferstanden sein. Aber das sagt die Wissenschaft, die dem Analogieprinzip verhaftet ist. Unter der Denkvoraussetzung, es kann damals nur passiert sein, was wir heute beobachten. Übrigens passt die Evolutionstheorie auch nicht zum Analogieprinzip, denn wir sehen heute nicht, dass sich was entwickelt aus dem anderen. Das noch nebenbei. Also, dazu noch was ganz Schlichtes. Wir reden noch 500 Jahre nach der kopernikanischen Wende immer noch davon, auch als hochgebildete Menschen, dass die Sonne aufgeht oder untergeht. Obwohl wir genau wissen, die geht nicht auf und unter, die Erde dreht sich. Aber wir sagen, wie wir es sehen. Immer noch. Genau das macht die Bibel. Sie beschreibt es so, wie Menschen es gesehen haben. Und wie es Menschen aller Zeiten, aller Orte auch verstehen können. Die fing nicht an mit Weltbildern und Kugeln und an diesen Genen. Man könnte es daraus schließen, wenn Jesus sagt, die einen, die auf dem Feld arbeiten, werden angenommen, die anderen nicht, und die anderen, die schlafen, werden angenommen, der eine und der andere nicht. Dann ist bei einem Tag, bei dem anderen Nacht, also muss die Erde eine Kugel sein. Kann man tiefsinnig drüber werden. Aber das ist nicht Interesse der Bibel. Sie beschreibt es erstmal, wie es die Leute gesehen haben und wie es Menschen aller Zeiten verstehen können. Da müssen wir uns nicht in irgendwelche komischen Weltbilder reinsteigern. Es reicht, wenn wir wissen, es gibt eine sichtbare, eine unsichtbare Welt, die miteinander kommunizieren, und das beschreibt die Bibel. So. Als Mensch mit der Bibel arbeiten, ich könnte das Blatt umdrehen, oder zweite Seite, oder wie auch immer. Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort, also gelten auch ein paar sehr allgemeine Dinge, die wir beim Lesen und Hören beachten sollten. Ein Punkt ist das hebräische Denken der Bibel berücksichtigen. Die Bibel wurde von Juden geschrieben, nicht von Griechen. Hebräisches Denken ist anders als griechisches Denken, das wir auch noch haben. Zum Beispiel bei den Griechen gilt dieses Denkmuster These, Antithese, Synthese. So setzen wir die Dinge zusammen. Die Bibel hat dieses Muster nicht. Sie denkt eher komplementär. Sie sagt sowohl als auch. Und sie stellt Dinge nebeneinander. Wir haben vorhin in der Pause gesprochen, gilt Erwählung Gottes oder gilt der freie Wille des Menschen? Die Bibel beschreibt beides nebeneinander. Da müsste klarkommen. Sie kann Dinge nebeneinander stellen und auch stehen lassen. Und die muss das nicht versöhnen. Wie sagt der Berg, sieht von der Seite so aus, von der Seite sieht er ganz anders aus. Es ist derselbe Berg, aber der eine sieht das und der andere sieht das, und es ist in Ordnung so. Und dann lässt sie das stehen. Punkt. Ja. Anders als wir wollen alles rundherum gleich sehen oder wollen das harmonisieren, das wird nicht immer gelingen. So wie wir auch Welle und Teilchen-Dualismus in unserer Dimension nicht harmonisieren können. Das Licht ist beides, aber es widerspricht sich eigentlich. Die Bibel stellt es einfach nebeneinander. Oder eine ganz beliebte Methode ist erstmal, sie gibt einen groben Überblick und dann geht es ins Detail. Dann zoomt sie ran. Manche reden von 2 Schöpfungsberichten aus völlig unterschiedlichen Zeiten. Um diese Theorie aufrechtzuerhalten, teilen wir den Vers 4 im Kapitel 2 und schmuggeln ein Wort rein, damit das dann wieder stimmt mit unserer Theorie. Aber wir verfälschen damit die Übersetzung. Nee, die Bibel gibt erst den Gesamtüberblick und dann zoomt sie ran an den Menschen und geht nochmal ins Detail. Und das macht sie ganz oft 10-mal in der ganzen Genesis. Abraham, Kapitel 11, Kurzzusammenfassung, ab Kapitel 12, ausführlich. Bei Josef ganz ähnlich. Grob Überblick, ranzoomen, fein Überblick aus einer anderen Perspektive. Ist gut, wenn man das weiß. Dann verstehe ich das anders. Dann, ja. Okay. Ich empfehle auch beim Bibelverstehen von Juden zu lernen, weil die noch eher das Hebräische denken können und sie haben 1000 Jahre länger Erfahrung in Bibelauslegung als wir. Deswegen gucke ich da oft viel nach, wie die das verstehen. Ein zweites, Gattungen und Formen erkennen. Es ist ein Unterschied, ob etwas Geschichtsschreibung ist oder ob es Poesie ist oder Prophetie, ob es wörtlich gemeint ist oder ein Gleichnis, ob es eine allgemeine Abhandlung ist oder ein persönlicher Brief. Da muss ich mal genau hinschauen. Die Psalmen zum Beispiel sind Poesie, also Gedichte. Ich lese ein Gedicht anders als ein Mathebuch oder Physikbuch. Ja? Da lasse ich mich anders ansprechen und weiß, dass da ganz viele Bilder verwendet werden. Und das Hebräische ist überhaupt eine sehr bildreiche Sprache. Und wenn da einer betet, es haben mich Stiere umkreist und Hunde überfallen mich, da muss man sich nicht vorstellen, dass da Stiere um den rumrammeln und Hunde ihn beißen, sondern das sind Menschen, die zu Viechern geworden sind und ihn angreifen. Also versteht ihr, Poesie drückt es anders aus, bildhaft. Im Psalm habe ich Poesie. Oder bestimmte Redewendungen. Wenn ich im Deutschen sage, aus einer Mücke einen Elefant machen und ich übersetze es in eine andere Sprache, dann überlegen die vielleicht, wie kann man eine Mücke so aufpumpen, dass es ein Elefant wird. Trifft's nicht. Wenn die Engländer sagen, es regnet Hunde und Katzen, raining cats and dogs, weiter, dann denke ich, dann kommen jetzt Hunde und Katzen vom Himmel. Nee, es ist ein Bild. Ja? Und das ist ganz gut, wenn ich auch diese Bilder verstehe oder wenn etwas bildlich gemeint ist, das dann auch so stehen lasse. Man könnte das praktisch machen an den ersten Seiten der Bibel, also Schöpfung der Welt. Spannendes Thema. Ist das ein Augenzeugenbericht? Kann es ja gar nicht sein, wenn der Mensch noch nicht da war, kann er nicht zugeguckt haben. Ja? Was ist es dann? Aber auch nicht dabei, der Mensch. Sind es wissenschaftliche Abhandlungen? Nö, es ist gar nicht Interesse der Bibel. Geschichtlicher Bericht? Nicht nur, nicht in erster Linie. Hat sich jemand was ausgedacht? So, das ist ja alles da, wie könnte das zustande gekommen sein? Überlegen wir uns mal eine Story und schreiben die auf. Sie haben es viele gemacht, es gibt viele Schöpfungsmythen, ganz viele, verschiedene. Nee. Ich denke, die ersten Seiten der Bibel sind so etwas wie rückwärts gerichtete Prophetie, also in die Vergangenheit gerichtete Prophetie. Gott hat den Menschen etwas offenbart gezeigt. Vielleicht haben sie es in Visionen vor sich gesehen, ist naheliegend. Propheten haben es meistens in Visionen gehabt. Prophetie kann in die Zukunft gehen, die geht oft in die Gegenwart und kann auch in die Vergangenheit gehen, das und das war. So. Prophetie, Visionen leben auch von Bildern. Bilder sind nicht immer wörtlich zu nehmen. Manchmal schon, manchmal nicht. Und manchmal kann und darf man sich streiten und unterschiedlicher Meinung sein, ist das jetzt mehr bildlich gemeint oder ist das wörtlich zu verstehen? Das bleibt manchmal offen. Und man kann und darf darüber diskutieren. Im Himmel werden wir es verstehen. Und vielleicht merken, es war wörtlicher gemeint, als wir dachten. Aber meine Vermutung, aber ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen. Ja, also rückwärtsgerichtete Prophetie. Wenn ich das berücksichtige, da will Gott was zeigen, grundsätzliche Dinge, wo was herkommt, wie was miteinander in Beziehung steht und so weiter, dann lese ich das anders als ein Biobuch oder ein Geobuch. Und drittes, Zusammenhänge sehen. Die Bibel ist das am meisten missbrauchte Buch der Welt, sag ich. Wenn andere Menschen mit dem, was wir einmal geschrieben haben, irgendwo so umgehen würden, wie wir oft mit der Bibel umgehen, wir würden das kriminell nennen und anzeigen. Wenn ich irgendeinen Satz aus einem Brief an meine Frau oder an eine Behörde oder irgendwas aus dem Zusammenhang reiße oder in einem völlig anderen Zusammenhang wieder sage, ist das Missbrauch von dem, was ich gesagt habe. Und irgendwelche Sätze aus dem Zusammenhang reißen der Bibel und sie dann zitieren, um irgendwas zu begründen, ist einfach nur Mist. Ich habe manchmal Riesenprobleme mit den Herrnhuter Losungen, wo für jeden Tag so ein Verslein rausgesucht ist und meistens nur ein Auszug nach aus dem Verslein. Und dann steht da irgendwelches Zeug. Und wenn ich den Zusammenhang nicht lese und kenne, komme ich auf völlig blöde, falsche Gedanken. Eine Losung heißt, Samuel Bücher, tu, was vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Aber vorneweg steht, wenn der Geist Gottes über dich kommt, dann wirst du ein anderer Mensch werden, vom Geist erfüllt, und dann tu das, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Wenn ich diesen Zusammenhang weglasse, dann denke ich, ich kann machen, was ich will, Gott macht mit. Das ist Irrlehre, das stimmt nicht. Es ist völlig falsch, weil ich ein Wort aus dem Zusammenhang genommen habe, und das machen wir laufend. Ich würde das unter Strafe stellen. Bitte schaut, wenn ihr ein Bibelwort betrachtet, im Zusammenhang, wo steht das drin, worum geht's da, was dort das Thema insgesamt? Und lasst euch da nicht immer von den Kapiteln und Versen beeindrucken, die sind nachträglich eingefügt. Manchmal sehr glücklich und manchmal ganz unglücklich. Manchmal muss ich das Kapitel weiterlesen oder vorneweg lesen, um den Zusammenhang mitzukriegen. Das gilt für alles, auch jede Interpretation, wenn ihr einen Aufsatz schreibt, ihr müsst einen Zusammenhang wissen, in dem das steht. Anders wird nichts. Es gibt auch geschichtliche Zusammenhänge, in denen was steht. Auch da ist es gut, mal hinzuschauen. Was war da? Bestimmte Aussagen stehen auch im Zusammenhang mit bestimmten Sitten oder Kulturen. Auch das schadet nichts, das zu kennen und zu erforschen. Ansonsten ist auch wichtiger, wann, nicht so wichtig, wann was gesagt wurde, sondern in welche Zeit wurde es hineingesprochen. Nochmal für Prophetie ist das wichtig. Und dann kann ich allgemein auch mal fragen, wie wurde dieser Satz oder dieses Wort damals verstanden? Da kann man viel forschen. Dafür sind Theologen eigentlich da, dass sie das rauskriegen. Und wenn ich das weiß, was die Hörer damals damit verbunden haben, dann kann ich auslegen, wie es heute zu verstehen ist, also wie ich das heute anwenden kann. Wir werden trotzdem nicht alles verstehen, ist aber gar nicht schlimm. Zu einem Rabbi kam mal ein Schüler und meinte, mich beunruhigt so vieles, was ich in der Bibel nicht verstehe. Er sagte so, mich beunruhigt so vieles, was ich verstehe. Bleibt bei dem, was ihr versteht, setzt es um, lasst euch davon antreiben, beunruhigen oder beruhigen, je nachdem, was dran ist, und nehmt das erstmal. Letzter Punkt, Teufelskreislauf oder Höhenflug. Ich sagte, die Bibel ist göttlich genug, um glauben zu können, und menschlich genug, um nicht glauben zu müssen. Dazu gibt es ein geistliches Grundgesetz, dir geschehe nach deinem Glauben. Das heißt, je nach Glauben werden wir in der Bibel bestätigt finden, was wir glauben. Und das ist ein Kreislauf. Manchmal gibt es ja Überraschungen, Gott meldet sich zu Wort und wir sehen es plötzlich ganz anders, das kann man ihm nicht verbieten. Ansonsten gilt tatsächlich, meine Methode, meine Herangehensweise bestimmt mein Ergebnis. Ich finde das, wonach ich suche. Wenn ich bei einer CD nur nach den Flugeigenschaften suche, werde ich nur die finden. Und ich werde nicht die Musik hören. Wenn ich nur Menschliches in der Bibel suche, werde ich nur Menschliches finden. Wenn ich Gott in der Bibel suche, werde ich Gott finden. Wenn ich Mythen suche, werde ich Mythen finden. Wenn ich geistliche Realitäten suche, werde ich geistliche Realitäten finden. Beispiel. Ja, die Berichte von Dämonenaustreibung bei Jesus, ja, der gebietet, man macht den Menschen und der brüllt aus ihm raus, der bricht zusammen und dann ist er plötzlich neu. Viele sagen, das ist altes Weltbild, die wussten das nicht besser, woher Krankheiten herkommen, die kannten die Viren und Bakterien noch nicht und sonst was. Und es längst überholt sind alte Mythen. Da wird also sagen, das spielt heute keine Rolle mehr. Dämonen gibt's nicht, Dämonenaustreibung auch nicht, alles überholt. Wir brauchen heute keine Dämonen austreiben, weil es sie gar nicht gibt. Wer das aber erlebt, dass es aus dem Menschen brüllt, wenn er betet. Und dann ist, und er bricht zusammen und sonst was und hinterher und manifestiert sonst was und hinterher ist er wie ausgewechselt und neu. Der liest auf einmal diese Berichte ganz anders. Sagt, Mensch, so geht das. Und so macht Jesus das. Und so können es heute gehen. Also ich kenne das. Ich kenne das. Und dann weiß ich, dass die Berichte der Bibel stimmen. Und ich kann daraus lernen für meine Seelsorge. Und andere sagen, das ist überholter Quatsch. Und der erlebt es auch nicht, weil er es nicht glaubt. Da wird es auch in der Seelsorge gar nicht merken, dass Menschen da belastet sind und da Hilfe brauchen. Da wird ihnen nicht helfen können. Weil sein Glaube ist, es gibt's nicht. Also uns geschieht nach unserem Glauben. Wenn ich das, was über Pfingsten in der Bibel steht, was da abging mit den Leuten oder den Gaben, die dort stehen, wenn ich das halte, das ist altes Zeug und stimmt sowieso nicht, dann werde ich das heute auch nicht erleben. Wenn ich aber mich von der Bibel inspirieren lasse und sage, das Wort darf in mir Glauben freisetzen, dann werden dem Glauben auch Erfahrungen folgen. Und wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dann werde ich die Bibel dort neu lesen, was dort steht. Und ich werde es mal ganz viel tiefer verstehen, was dort gemeint ist, weil ich das selber ein Stück zumindest erlebt habe. Und wenn ich es tiefer verstanden habe, werde ich es wieder tiefer erfahren. Und so kommt ein Kreislauf zustande, dass ich immer mehr in das hineinkomme, was die Bibel sagt. Und merke, wie realistisch die ist. Und wenn ich das nicht mache, weil ich sage, alles alter Kram, dann bleibt es alter Kram für mich und ich habe damit keine Berührung und bekomme auch Recht auf meine Weise, weil mir geschieht nach meinem Glauben, euch auch. Versteht ihr das? Wie ich rangehe, bestimmt das Ergebnis. Und die Bibel will, dass wir lernen, ihr zu vertrauen, dass ich... Die Methode der Bibellesen ist nicht der Zweifel, sondern ich vertraue Gott, dass er hier mir etwas Wichtiges sagt und ich will das erkennen und ich will es umsetzen, ich will es praktizieren. Und wenn ich das mache, komme ich immer stärker in die biblischen Realitäten hinein und merke, dass die stimmen, dass das auch so funktioniert, wie es da steht. Neuer Glaube durch das Wort der Bibel führt dann immer wieder zu neuen Erfahrungen und dann wieder zu vertieftem Bibelverständnis. Und das geht so lange weiter, bis wir fertig sind und bei Gott aufwachen. Und dann geht es vielleicht immer noch weiter, weil wir immer noch mehr von ihm erkennen können. Mit der Bibel ist man nie fertig. Aber man kann immer beginnen und immer wieder Neues und ganz Starkes entdecken. Das ist meine Erfahrung. Ich habe sie zigmal durchgelesen. Ich entdecke immer wieder Neues und verstehe es immer wieder anders und tiefer. Und diese Erfahrung wünsche ich euch auch. Lasst euch drauf ein. Lasst die Bibel zu euch sprechen. Fangt an zu vertrauen dort, wo ihr es könnt, und dann wird euer Glaube wachsen und werdet immer vertrauter werden mit diesem Wort. Soweit mal.